Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 25. Oktober. Herzlich willkommen zum Rabe Info. Heute mit folgenden Themen. 10 Jahre nach dem Gotthard-Unfall. Die Alpeninitiative fordert eine Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene. E-Books wühlen die Bücherwelt auf. Hintergründe zur digitalen Kulturrevolution. Und die große Illusion der Armutsbekämpfung, Mikrokredite in der Kritik. Durch die Sendung führt sie heute Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Lena Oberli.
Der grüne Nationalrat Alec von Graffenried hat seine Ständeratskandidatur zurückgezogen. Damit kommt es im Kanton Bern zur Stichwahl. Der SP-Kandidat Hans Stöckli tritt gegen die beiden bisherigen Adrian Amstutz und Werner Luginbühl an. Die beiden Bürgerlichen hatten am Sonntag nicht genügend Stimmen erhalten. Deshalb wählt der Kanton Bern in 4 Wochen erneut seine 2 Ständeräte. Auch in 13 weiteren Kantonen kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Der Pharmakonzern Novartis streicht weltweit rund 2000 Stellen. Dies teilte Novartis heute mit. In den kommenden Jahren sollen alleine in der Schweiz rund 1100 Vollzeitstellen abgebaut werden. Novartis begründet den Stellenabbau unter anderem mit dem zunehmenden Druck auf die Medikamentenpreise, Währungsschwankungen und wirtschaftlicher Unsicherheit. Der Stellenabbau erfolgt trotz des gestiegenen Umsatzes um fast 20%. Der Reingewinn betrug im 3. Quartal rund 2,5 Milliarden Dollar. In der irischen Hauptstadt Dublin kam es gestern zu schweren Überschwemmungen. Dies teilten heute verschiedene Nachrichtenagenturen mit. Aufgrund starker Regenfälle mussten Bahnstrecken und Straßen gesperrt werden. Wohnhäuser und Geschäfte standen unter Wasser. Laut dem Nationalen Wetteramt fiel innerhalb von 24 Stunden so viel Regen wie sonst in mehr als einem Monat. In Syrien macht die Unterdrückung durch das Regime auch vor Spitälern nicht Halt. Dies zeigt ein neuer Bericht von Amnesty International auf. Verwundete in Spitälern seien gefoltert worden. Auch Ärzte seien verhaftet und misshandelt worden, weil sie Regimegegner behandelt hätten. Amnesty International fordert die syrische Regierung dazu auf, Patienten medizinisch zu betreuen, ungeachtet ihrer politischen Haltung. Die UBS weist im 3. Quartal über 1 Milliarde Gewinn aus. Dieses Resultat übertrifft die Schätzungen der Analysten bei weitem. Gemäß der Nachrichtenagentur AWP haben die Analysten mit etwa 250 Millionen Gewinn gerechnet. Der hohe Gewinn ist überraschend, weil ein UBS-Händler kürzlich einen Verlust von fast 2 Milliarden Franken verursacht hat. Daraufhin ist UBS-Chef Oswald Grübel zurückgetreten. Und noch zum Wetter. Heute ist es meist stark bewölkt bei 9 Grad. Am Nachmittag kann es vereinzelt regnen. Morgen Mittwoch ist es nur noch leicht bewölkt. Die Temperaturen klettern auf 13 Grad im Mittelland. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 1600 Meter. Am Donnerstag liegt zeitweise Nebel über dem Mittelland. Ansonsten ist es recht sonnig bei 13 Grad. Am Freitag liegen die Temperaturen bei 14 Grad. Es bleiben vereinzelte Nebelfelder im Mittelland. Daneben ist es meist sonnig.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Vor 10 Jahren kam es zum großen Unfall im Gotthardtunnel. Neben dem 11. September, dem Amoklauf von Zug, dem Swissair Grounding und dem Crossair Absturz prägte der Gotthard-Unfall den sogenannten Katastrophenherbst 2001. Die Befürworter einer zweiten Gotthard-Röhre argumentieren auch heute noch, so ein Unglück lasse sich am besten mit einem zweiten Tunnel vermeiden. Das, obwohl das Urner Stimmvolk erst vor ein paar Monaten der zweiten Röhre einmal mehr den Laufpass gegeben hat. Für die Alpeninitiative hingegen ist der Fall klar. Sie wollen am 10. Jahrestag des schrecklichen Unglücks im Gotthardtunnel einmal mehr an ihr Anliegen erinnern. Die konsequente Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spar.
Vor 17 Jahren hat das Schweizer Volk die Alpeninitiative angenommen. Das hatte zur Folge, dass der Schutz der Alpen vor den Auswirkungen des Transitverkehrs in die Verfassung geschrieben wurde. Das Parlament aber hat bis heute die konsequente Umsetzung der Initiative verschleppt. Laut dem Verein Alpeninitiative könnte mit einer griffigen Gesetzgebung endlich die Verlagerung des Verkehrs bewerkstelligt werden. Wenn statt auf der Straße auf der Schiene transportiert würde, könnten Unfälle wie vor 10 Jahren vermieden werden. So argumentiert Alpeninitiative-Sprecher Thomas Bolli.
2008 hat das Parlament das Güterverkehrsverlagerungsgesetz revidiert und geschrieben, dass 2011 noch 1 Million Lastwagen die Schweiz durchqueren dürfen. Inzwischen sind es weit mehr. Ende September waren es ungefähr 1 Million. In diesem Gesetz steht auch, dass 2018 nur noch 650.000 Lastwagen die Alpen durchqueren dürfen. Wir von der Alpeninitiative fragen uns immer wieder, wie will der Bund das erreichen, wenn keine griffigen Maßnahmen da sind, die Gewähr leisten würden, dass man dieses Ziel erreicht.
Die Alpeninitiative fordert folglich das Einrichten einer Alpentransitbörse. Das heißt, das Recht auf die Straßenbenutzung muss an einer Börse gehandelt werden. So würde der massive Alpentransit endlich in kontrollierte Bahnen gelenkt. Gegner argumentieren, die Verkehrszunahme könne nicht verhindert werden. Mehr Sicherheit brächte ein zweiter Straßentunnel am Gotthard. Thomas Bolli ist gegen eine zweite Röhre und argumentiert ebenfalls mit der Sicherheit.
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung, die hat 2002 zum Beispiel geschrieben, dass eine zweite Röhre nicht erforderlich ist in Bezug auf die Sicherheit, denn wenn es mehr Verkehr gibt durch eine zweite Röhre, dann würde der Mehrverkehr und das gestiegene Risiko für Unfälle den Effekt, dass man in zwei Röhren durch den Gotthard fährt, wieder zunichte machen.
11 Tote hat das Unglück vor 10 Jahren gefordert. Der Tunnel war 2 Monate lang geschlossen. Seither ist der Gotthard-Straßentunnel tatsächlich sicherer geworden. Immerhin hier hat der Bund richtig gehandelt, findet Alpeninitiative-Sprecher Thomas Bolli.
Wir hatten 1999 50 Unfälle im Gotthard-Straßentunnel, 2045, 2001 36 und nach dem Unfall, als 2002 der Tunnel wieder ganz in Betrieb war, noch 10 Unfälle und 2009 waren es 11. Also die Zahl der Unfälle ist markant gesunken nach diesem großen Unglück und das ist den Maßnahmen, die der Bund ergriffen hat mit Beleuchtung, mit Dosierung des Verkehrs, also weniger Lastwagen, weniger Autos im Tunnel zulassen, mit Lenkungssystemen. Das hat sehr viel damit zu tun und am meisten hat es damit zu tun, dass die Autofahrer und Lastwagenfahrer sensibilisiert sind auf die Gefahren, die in einem Tunnel sind.
Eine Garantie, dass der Gotthardtunnel 100%ig sicher ist, gibt es dadurch nicht. Ebenso wenig, wie es nach den Wahlen eine Garantie gibt, dass die Inhalte der Alpeninitiative endlich konsequent durchgesetzt werden. Das 20-jährige Jubiläum der Volksabstimmung fällt in die neue Legislatur. Das soeben neu gewählte Parlament hätte also die Chance, den Volkswillen definitiv durchzusetzen.
Rabe Info 95,6.
Seit Jahren verdrängen MP3s die CDs. Neuerdings verdrängen im Internet verbreitete Filme die DVDs. Und schon bald könnten E-Books die Büchergestelle leeren. Ausgerechnet ein gedrucktes Buch bietet nun Hintergründiges zu dieser digitalen Kulturrevolution. Kultur digital heißt das soeben erschienene Werk. Autoren aus verschiedenen Kultursparten reflektieren die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Kulturschaffen. Zudem erklärt ein im Buch integriertes Lexikon die wichtigsten Begriffe des digitalen Zeitalters. Michael Spahr hat sich mit einem der Herausgeber des Buches getroffen. Dominik Landwehr erklärt, warum das Werk in gedruckter Form und nicht als E-Book erschienen ist.
Ich glaube, es braucht Inhalte und wie die Inhalte präsentiert werden, das wird tatsächlich im Zeitalter der elektronischen Medien auch immer mehr elektronisch passieren. Aber ich glaube, das Buch ist ein spannendes Medium und ein Medium, das sich eben eignet, Inhalte zu transportieren, die auch vielleicht noch in 1 bis 2 Jahren gelesen werden können.
Fast 400 Seiten beinhaltet das Buch. In einem Lexikonteil gibt es zum Beispiel Antworten auf Fragen wie diese. Was ist ein Hack? Oder wer sind die Prosumer? Und was wird mit dem Begriff Web 2.0 gemeint? Keine Antwort gibt es auf die Frage, wann das digitale Buch das gedruckte verdrängen wird. In den USA, auf der größten Internethandelsplattform, haben die Verkäufe von E-Books heute schon das gute alte Buch überflügelt. In Europa ist das im Moment noch nicht der Fall. Die digitale Revolution hat aber laut Mitherausgeber Dominik Landwehr auch in der hiesigen Literaturbranche schon längst stattgefunden.
Eigentlich haben wir es mit einer sehr langfristigen Entwicklung zu tun, weil Bücher, das ist auch eine Binsenwahrheit, werden ja schon sehr lange digital hergestellt. Sie werden am Computer geschrieben, die Bilder werden digital fotografiert, das Layout, die Bildaufbereitung und so weiter, bis hin zum Druck. Es ist alles digital, bis auch der Vertrieb und so weiter. Und was jetzt passiert, also mit der weiteren Einführung der E-Book-Reader, das ist eigentlich nur noch sozusagen, wie wir auf Schweizerdeutsch sagen, der letzte Zwick an der Geissle.
Laut dem Mitherausgeber von Kultur Digital wehrt sich heute vor allem das sogenannte Bildungsbürgertum gegen die Einführung digitaler Bücher. Dominik Landwehr ist überzeugt davon, dass auch bei der Literatur diese Entwicklung nicht mehr zu stoppen ist.
Das ist eine Frage, die eben auch differenziert angegangen werden muss. Es gibt gewisse Bücher, wenn ich zum Beispiel Henning Mankell lese und ich bin viel im Zug unterwegs, dann muss ich sagen, das ist für mich eine Wohltat, das auf einem E-Book-Reader zu lesen. Ich lese sehr viel solche Krimis und ich muss die auch nicht in der Form besitzen, dass ich sie dann bei mir zu Hause im Keller staple. Dann gibt es andere Bücher, beispielsweise ein Lehrbuch zur Biologie, das besitze ich gerne und das schaue ich auch gerne noch in 5 Jahren nach. Allerdings bin ich auch dann sehr froh, wenn ich die Updates eben digital habe.
Das Buch Kultur Digital wird selber wohl auch eines Tages ein Update brauchen. Im Moment ist es einerseits vor allem Inspiration für diejenigen, die sich mit Kultur befassen oder selber Kultur schaffen. Andererseits ist es ein guter Einstieg für diejenigen, die sich bis jetzt noch nicht so intensiv mit digitaler Kultur auseinandergesetzt haben. Hier will Mitherausgeber Dominik Landwehr gutes Hintergrundmaterial liefern.
Ich sage Ihnen ein Beispiel. Die ETH Zürich ist die grösste wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Bibliothek des Landes. Die gibt heute die Hälfte ihres ganzen Beschaffungsbudgets für digitale Quellen aus. Das weiß eigentlich jemand, der nicht in dem Gebiet der Wissenschaft tätig ist, weiß das nicht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir solche Entwicklungen kennen, eben auch in Gebieten, wo man als Laie nicht jeden Tag unterwegs ist. Und genau diese Hintergründe und auch diese Hilfe will dieses Buch bieten.
Die digitale Revolution wird die Kulturwelt noch über viele Jahre umkrempeln. Höchste Zeit also, dass eine Momentaufnahme gemacht wird. Eine Momentaufnahme, die auch von denen verstanden wird, die nicht im digitalen Zeitalter geboren sind.
Den Link zum Buch Kultur Digital finden Sie auf unserer Internetseite www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Vor 5 Jahren erhielt der Ökonom Muhammad Yunus aus Bangladesch den Friedensnobelpreis für seine Idee der sogenannten Mikrokredite. Die Idee ist simpel. Unternehmerinnen in armen Ländern erhalten soziale Kleinkredite Sie zahlen dann zwar einen kleinen Zins, erhalten aber so die Chance, eine Unternehmung aufzubauen. Diese Mikrokredite sollen ihnen helfen, aus der Armutsfalle auszubrechen. Das System der Mikrofinanzindustrie wurde weltweit bejubelt, sowohl aus Kreisen der Wirtschaft als auch von Entwicklungsorganisationen. Der deutsche Buchautor und Journalist Gerhard Klaas wollte einen Blick hinter die ganze Euphorie werfen. Nach Besuchen in Indien und Bangladesch schrieb er das Buch «Die Mikrofinanzindustrie – Die große Illusion oder das Geschäft mit der Armut». Martina Backes und Bernhard Zahler von Radio Dreieckland in Freiburg haben sich mit ihm unterhalten. Sie wollten wissen, was ihn dazu getrieben hat, das Mikrofinanzsystem kritisch zu hinterfragen.
Es galt als ein Instrument der Armutsbekämpfung, ein effektives Instrument der Armutsbekämpfung. Ich war im Frühjahr 2007 im indischen Andhra Pradesh, das neben Bangladesch als eines der Gravitationszentren der Mikrofinanzbewegung gilt. Also die Märkte dort sind sehr saturiert. Und da bin ich auf die Kontakte, die ich dort habe, auf Frauen gestoßen, die Mikrokredite überhaupt nicht gut fanden, für die das eine große Bürde war. Und ich habe dann angefangen, Interviews zu machen und habe festgestellt, dass ein halbes Jahr, bevor Muhammad Yunus den Friedensnobelpreis erhalten hat, es im indischen Andhra Pradesh eine erste große Krise der Mikrofinanz gab, die einhergegangen ist unter anderem auch mit Selbsttötungen, Suiziden von Mikrokreditnehmerinnen. Und das stand natürlich in einem totalen Kontrast zu dem Lob, das Muhammad Yunus erhalten hat im Rahmen des Friedensnobelpreises und der Ehrung und so weiter.
Der Untertitel deines Buches heißt ja Die große Illusion oder das Geschäft mit der Armut. Was ist die große Illusion?
Die große Illusion ist, dass Mikrokredite ein Instrument sind, mit der sich vor allem arme Frauen, arme Kreditnehmerinnen aus der Armut befreien können. Das trifft vielleicht auf 5-10% der Kreditnehmerinnen zu. Schätzungen von Ökonomen sagen und Wissenschaftlern, die Feldforschung betrieben haben, weitere 40% stagnieren in ihrer ökonomischen Situation und sozialen Situation, aber natürlich mit einer sehr, sehr hohen Abhängigkeit von eben diesen Mikrofinanzinstituten. Und weitere 50% stürzen noch tiefer ab in die Armut durch diese Mikrokredite.
Jetzt gibt es ja unter den Entwicklungsexperten viele, die sagen, gut, man muss sich das genau anschauen. Es gibt vielleicht die guten Mikrokredite und die falschen oder schlechten Mikrokredite zu extrem hohen Zinsen auch. Macht das einen Sinn, solche Unterscheidungen zu treffen? Oder ist deine Kritik nochmal wesentlich struktureller, grundsätzlicher?
Also wenn man sich den Status quo heute anguckt, muss man eigentlich die Mikrofinanz grundsätzlich kritisieren. Die Zinssätze sind exorbitant hoch, die Frauen eigentlich überhaupt nicht leisten können, zurückzubezahlen. Das heißt, von ihren mageren Gewinnen müssen sie, und das ist eine Zahl von 2008, von einer weltbanknahen Institution, weltweiter Durchschnitt 38% Zinsen. Und wie sollen Frauen in einem nicht durchkapitalisierten Land, also wo ohnehin der Geldfluss viel bescheidener ist als in unseren industrialisierten Ländern, wie sollen die es schaffen, so viel Geld dort zu erwirtschaften?
Da hätte ich eine Zwischenfrage, und zwar habe ich mich heute ein bisschen umgeguckt und bei Eukokredit zum Beispiel gefunden, dass wenn man dort Geld einzahlt, damit diese Bank eben Mikrokredite vergeben kann, man als Geldgeberin, als Einzahlerin eigentlich nur, ich sage jetzt nur, 2% Rendite bekommt. Das sind ja jetzt Zahlen, die extrem auseinanderweichen. Also was passiert da in dem Geschäftsbereich insgesamt? Wie kommt das zustande, so eine Diskrepanz von Zahlen?
Also in der Tat ist es so, dass die Kosten dieser Mikrofinanzinstitute relativ hoch sind, wenn sie denn tatsächlich in die ländlichen Regionen gehen, was nicht bei allen der Fall ist, vor allem bei den Großen auch nicht. Das heißt, sie vergeben ganz viele kleinteilige Kredite, der Verwaltungsaufwand ist relativ hoch. Zudem müssen sie sich auch selber Kapital beschaffen auf den Kapitalmärkten, weil das ist das neue Stichwort und das unterscheidet auch die früheren Mikrokredite, ja, die zum Teil ohne Zinsen vergeben worden sind oder zu geringen Zinsen oder subventioniert worden sind mit anderen Geldern der Entwicklungshilfe. Heute sollen alle finanziell nachhaltig sein. Das ist ein Credo, das gilt von Eukokredit bis hin zur Weltbank, bis hin zur Deutschen Bank. Alle sagen, Mikrofinanz muss finanziell nachhaltig sein. Das heißt, sie müssen sich praktisch selber tragen. Das heißt, sie gehen an die Finanzmärkte oder an staatliche Banken nehmen von denen Kredite auf von 10 bis 12% Zinsen, die sie selber bezahlen müssen. Davon müssen sie dann nochmal abziehen die Kosten für Personal und Fahrten zu den Frauen und so weiter und so fort. Von daher ist der Zinssatz nicht immer unrealistisch aus der Sicht der Mikrofinanzinstitute. Aber die große Frage ist ja, aus welcher Perspektive argumentiert man? Argumentiert man aus der Perspektive der Schuldnerinnen, für die das eine Bürde ist, oder argumentiert man aus der Perspektive dieser zum Teil wohlmeinenden Mikrofinanzinstitute, die aber ihren Auftrag de facto allein wegen der Zinssätze gar nicht in dem Maße erfüllen können, wie sie es angeblich machen wollen oder wie sie es in ihren Hochglanzbroschüren darstellen?
Sagt der deutsche Journalist Gerhard Klaas, Autor des Buches Die Mikrofinanzindustrie, die große Illusion oder das Geschäft mit der Armut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute vom Rabe Info. Um 6 Uhr gibt's die Wiederholung. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info als Podcast, den gibt's auf www.rabe.ch. Zum heutigen Info beigetragen haben Lena Oberli und Michael Spahr sowie Martina Backes und Bernhard Zahler von Radio Dreieckland in Freiburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Roll. Die wünscht einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.